Wenn die Garderobentür zu ist, dann wird es erst richtig spannend. Was wird dort geredet? Welche Themen schaffen es garantiert nicht raus? Das und noch viel mehr erfahren ihr von und mit unseren drei Gastgebern. Im Nummer 6 Adi Blättler, mit dem 7 der Nicola Sutter und mit der Nummer 24 der Tim Bornhauser. Viel Spass mit Ihnen drei und Ihrem heutigen Gast.
Liebe Freunde vom gemütlichen Zusammensitzen in der Garderobe, wir sind wieder am Start mit einer neuen Folge. Nach unserer halben Live-Folge aus Deutschland mit dem SRF-Kommentatoren-Duo Liniger-Liniger kommen wir heute zum anderen grossen Handball, der bei uns zu Gast ist. Auf nationaler Ebene hat er, glaube ich, so ziemlich alles gewonnen, was man gewinnen kann. Er war in Deutschland in der ersten Bundesliga und er war in der französischen Liga am Spielen, hat Champions-League-Erfahrung und in der Schweizer Liga definitiv seine Fußspuren hinterlassen. Und nebst der Telsaga und dem Gotthard-Mythos ist er die grosse Figur aus dem Kanton Uri und ist auch nach dem benannt. Ja, schön, dass du da bist. Jetzt mitten in deiner wahrscheinlich Lieblingsjahreszeit, der Fasnacht, vor dem Mikrofon. Herzlich willkommen, lieber Lukas Uri von der Schwande.
Danke vielmals. Das Fasnachtskostüm habe ich noch nicht alles beieinander, aber es kommt, ist auf gutem Weg.
Was gibt's? Darf man das schon verraten?
Das darf man nicht sagen. Das ist erst eintrommeln, ist es dann... wird das gelichtet. Wir haben so eine Fasnachtsgruppe und das ist immer so ein bisschen ein Geheimnis, an was es mir geht.
Sehr gut, es wird die ersten zwei Wochen veröffentlicht.
Ja, da vertraue ich nicht zu 100%, darum lange ich es jetzt mal.
Dann machen wir einen Deal.
Soll er stehen.
Dann machen wir einen Deal und du schickst uns dann ein Foto, mit dem auf Instagram aufladen, dass alle unsere Hörer und Hörerinnen auch wissen, was du gegangen bist.
Machen wir.
Sehr schön. Aber bist du schon in dieser berühmten Fasnachtsform? Wir haben gehört, im Handball bei Thun hat es immer die Fasnachtsform gegeben vom Uri. Bist du in der schon oder ist das jetzt in der nicht mehr aktiven Karriere gar nicht mehr so?
Nein, das ist natürlich nicht mehr so. Aber ja, es ist wirklich so gewesen. Ich habe immer 4-5 Thuner eine Thuner Fasnacht mitgenommen. Und die Spiele sind natürlich gleich gewesen, am Mittwoch und meistens am Samstag. Aber ja, die Legende sagt, dass ich dort immer gut gespielt habe.
Damit man nachher etwas Schönes feiern kann.
Genau.
Sehr schön. Hey, cool. Danke vielmals, bist du da. Ich bin das Wort übergeben an Adi, der das Aufwärmen mit dir macht.
Hey, ja, danke Tim und auch merci dir. Uri, nimmst du dir Zeit. Ich habe da wieder 1-2 Fragen rausgeschrieben und ich denke, da könnte noch gute Antworten geben. Du kennst das Format, denke ich, können wir gerade loslassen, oder?
Yes, Attack.
Attack. Also, erste Frage. Uri oder Berner Oberland?
Je nach Lebensphase. Die ersten zwei Drittel Uri und jetzt das letzte Drittel Berner Oberland.
Zukunft?
Uri.
Dann nächste Frage ist, lieber Rindsfilet oder Büchsenrösti?
Büchsenrösti.
Verstehe ich, aber Rindsfilet würde ich auch wegrühren. Können wir vielleicht später noch schnell drauf
ziehen? Ja, ich weiß gar nicht, was du raus willst, ja.
dann habe ich noch lieber Fasnacht oder Fuller Hunger zu tun?
Beides. Beides sehr gute Festchen. Darum nimm den Joker.
Joker ist gut. Dann weiss ich, ich habe schon 1-2 Trainings mit dir mitmachen. Fußball, Aufwärmspiele, Stürmer oder Verteidiger?
Wenn ich einmal davor bin, dann bleibe ich davor. Darum stehen wir.
Bis zur Mittellinie, aber nicht zum Weiterhinteren.
Genau.
Dann obligate Frage. Schlechteste Garderobe-DJ? Hat es von Thun auch schon 1-2 Picks gegeben?
Ich muss eine Lanze brechen für Nicola Rami. Ich sehe eher die Jungen im Moment als die schlechteste Garderobe-DJ. Also der organisiert Lärm, was sie da vor dem Spiel abgelassen haben. Ja, also da muss ich wirklich sagen, Rami, man hat gute Musik, darum nicht Nicolas Rami.
Gut, und letzte Frage. Leidenschaftlichste Bierbaron, Getränkewart,
deiner ganz klar Markus Hüsser.
Markus Hüsser. Tun wir so notieren und ich denke, du hast angesprochen, Büchsenrösti-Story. Was gibt es da dazu? Ist das, aus welcher Zeit kommt die? Oder?
Ja, da habe ich allein gewohnt, zumindest in Thun, gerade so in einer Ausgangsstrasse. Und da ist man gerne zu mir essen, nach dem Ausgang. Und dann, die habe ich immer auf Lager gehabt. Und ich hatte jetzt wirklich so 800 Gramm oder Kilo Büchsenrösti und ein paar Bratwürste. Da ist eine Messe wenden und dann sind alle Sätze, die nach dem Ausgang zu mir sind, ein Happen gewesen.
Perfekt. Ja, ich denke, sicher praktisch gewesen. Ich werde noch schnell die Geschichte von uns, wo wir vom Fußball kurz angesprochen haben. Wir haben dann immer die Shooter, du hast immer gesagt, schau, ich habe noch einen Bewegungsradius von einem Bierdeckel, aber es reicht zum Goalschiessen. Und ja, man muss auch ehrlicherweise zugeben, es hat meistens wirklich gereicht zum Goalschiessen. Aber genau
darum. Ja, Topscorer, Sutti. Torschützenkanone habe ich abgestellt bei Thun, magst du dich erinnern?
Ja, man hat sich aufgeregt, dass es einfach immer, es hat immer funktioniert, vor allem mit dem Köpfli. Mit dem Köpfli war es sehr gut gewesen.
Sturmduo Friedli von der Schande vorhin.
Das muss man wirklich sagen, Riede hat auch Phasen gehabt, man glaubt es fast nicht, aber der hat eben auch getroffen. Das hat noch mehr aufgeregt bei Jung.
Genau. Und vielleicht eine kurze Anmerkung, wenn man von Riede redet, kennen das vielleicht nicht alle, wäre das der Rito Friedli. Hört man vielleicht heute noch einmal. Ja, ich denke, wir sind warm und würde ich die erste Halbzeit übergeben zum Sutti.
Also so zum Auftakt ist ja jetzt wirklich alles gesagt. Jetzt geht es ans Eingemachte. Lass die Spiele beginnen. Viel Spass dabei und gute Unterhaltung.
Hey Uri, richtig cool, mal in diesem Format mit dir ein bisschen über Handball können zu pläudern. Erzähl mal, du hast letzten Sommer deine Handballschuhe an Nagel gehängt. Es ist keine halbe Saison vergangen und schon bist du wieder auf der Platte gestanden. Hast du so Sehnsucht nach Handball gehabt, nach so kurzer Zeit?
Also das Handballfieber hat mich nie verlassen. Also ich schaue mehr Handball als in meiner aktiven Zeit. Und ja, also die Geschichte ist ja bekannt. Wacker Thun hat extrem viele Verletzte gehabt und sie sind auf mich zugekommen und haben mich gefragt, ob ich helfen kann. Und da kann ich natürlich eben meinem Herzensverein nicht Nein sagen. Und bin dann im Dezember nochmal eingesprungen.
Machen wir da körperlich, machen wir da ein bisschen Aufbau? So ein bisschen wieder Vorbereitung? Die du eigentlich extra ausgelassen hast im Sommer, die hast du nachher im Spätherbst nochmal noch machen.
Ja, ich habe wirklich intensiv Vorbereitung von 2 bis 3 Wochen gemacht. Drei Handballtraining und wirklich Krafttraining und Lauftraining. Also ich habe wirklich intensiv trainiert, weil ich habe eine grosse Erwartungshaltung an mir selber gehabt, dass ich da nicht auf das Spielfeld komme und irgendwie eine Passstation bin, sondern wirklich auch will helfen, weil wegen dem bist du ja geholt worden. Und ja, darum habe ich mir schon ein bisschen Mühe gegeben, ja, dass ich wirklich auf ein gutes körperliches Level komme.
Wie hat der Körper gehabt?
Sehr gut.
So im Nachhinein?
Wirklich sehr gut. Ich bin selber überrascht gewesen, irgendwie Kämpfe. Wir waren ja 2 Rechtshänder, mit Ginje und mit mir. Und ich habe dort 50 Minuten gespielt. Und ja, von dem her bin ich selber erstaunt. Ja.
Du hast einfach gekonnt, Ginje haben wir ins 1-1 geschickt und du hast einen Schritt hinterher gemacht.
Voilà, modernen Handball isolieren, Ginje muss 2-1 gewinnen und dann muss er zum richtigen Zeitpunkt abspielen.
Richtig clever. Weil eben der Heiko, der hat uns gesagt, der hat ja mal so ein Abenteuer gemacht nach seiner Aktivkarriere und der glaub, hat gemeint, seine Schultern kaputt gemacht. Darum sind wir froh, kommst du ganz aus dem Abenteuer wieder zurück. Und wir sind nicht die Einzigen gewesen, die Freude hatten eigentlich an deiner Rückkehr, sondern auch das SRF hat dich da beleuchtet. Wie ist das zustande gekommen?
Ja, der Steff Leininger, reiche Intro-Stimme, die relativ schnell bei mir klar war, dass es die ist. Aber es ist ein bisschen ein Ratespiel geworden bei euch, habe ich da mitbekommen. Ja, haben wir geschrieben, sie dürfen dann einen Videodreh machen. Und ja, ist natürlich cool gewesen, mit ihm das zu machen, ja.
Ja, richtig guter Beitrag gewesen. Und dort hast du gesagt, eben, du wärst im Dezember zu Mischa Kaufmann auf Eisenach gegangen. Du hättest immer ein bisschen über die Schulter geschaut, weil du hast eine neue Karriere lanciert, jetzt als Trainer. Ist für dich immer klar gewesen, dass du nach der Aktivkarriere wirst ins Trainerbusiness einsteigen?
Eigentlich schon, ja. Also ich habe mal meiner Mami gesagt, ich will mit der Trainerhose arbeiten. Früher habe ich gedacht, ich sei Sportlehrer, das bin ich jetzt geworden. Aber es ist natürlich cooler, Handballtrainer zu sein, weil ja, da kommen die Junioren oder die Juniorinnen freiwillig zu dir und die Schüler müssen zu mir kommen. Aber ich kann kann mit den Trainerhosen arbeiten. Darum ist es relativ schnell klar, dass ich im Handball will bleiben, wenn es irgendwie möglich ist.
Hauptsache Trainerhose. Nicht wegen dem Sport, einfach nur wegen der Trainerhose.
Genau so ist es. Genau. Und in der warmen Halle, darum nicht Fußball. Also, du musst draußen im Regen stehen.
Clever. Da hast du dir etwas überlegt. Welche Teams dürfen denn im Moment von deinem Wissensschatz profitieren?
Also ich mache immer noch die 17 zu tun mit zwei anderen Trainerkollegen und der Akademie in Bern bin ich. Und es macht mir mega Spass, aber ich kann natürlich jetzt auch bewusst nicht extrem viel Wellen schon machen in dem Zwischenjahr. Und ja, darum muss ich ein bisschen hospitieren. Es hat jetzt einfach ein bisschen warten. Jetzt bin ich letzte Woche im OIM gewesen, eine Woche. Es war auch sehr spannend gewesen, dort mal reinzuschauen. Und jetzt gehe ich dann Anfang März zum Mischa und ich werde eigentlich noch auf Stuttgart gehen. Ja, einfach so ein bisschen den anderen Trainerkollegen über die Schulter schauen.
Das ist einfach so ein bisschen zum Inputs generieren und ein bisschen deinen Horizont erweitern.
Genau, und auch für die Ausbildung, für die Dentallizenz musst du auch hospitieren. Also es ist eine Pflicht, dass man gewisse Tage hospitieren kann. Und ich finde es jetzt extrem cool und es macht viel Spass und ich kann extrem viel profitieren. Und darum ja, mache ich das.
Der Andi übernimmt jetzt im Sommer direkt nach seinem letzten Spiel oder vielleicht auch schon ein bisschen. Oder einfach jetzt im Sommer übernimmt die Nationalmannschaft. Hast du auch dir mal überlegt, direkt ins Profi-Business einzusteigen? Oder einfach in den Herrenhandball?
Ich will nicht zu früh zu weit oben rein. Also ich bin noch ein bisschen jünger als der Andi. Und darum kann ich noch so eine Zusatzschlaufe machen. Die Zusatzschlaufe bringt bei ihm nicht so viel. Darum macht es für ihn mega viel Sinn, meiner Meinung nach, gerade zu oberstehen zu gehen. Und ich habe noch 2-3 Jahre und ich werde wirklich so ein bisschen der unteren liegen oder ja, so ein bisschen Erfahrungen sammeln. Und dann ist das Ziel sicher einmal möglichst weit abseits zu kommen. Ja.
Du bist eben als Sportler bist sehr erfolgreich gewesen. Jetzt sagst du möglichst weit abseits kommen als Trainer. Was ist da? Ist da Schweiz? Ist da international? Wo sind ja, da die Ziele?
Ich muss ein bisschen demütig sein. Aber ja, also das Ziel wäre sicher irgendwo mal jetzt, ja, sicher, das Ziel wäre National. Das kann ich schon mal sagen, ich werde mal Cheftrainer National werden. Und ob das jetzt kurz oder langfristig ist, das lasse ich natürlich offen.
Ja. Aber eben, da ja du deinen Trainerhorizont gesagt hast, der ist sehr lang, also die Chancen, dass sich das ergibt, sind sehr gross.
Genau, der Plan wäre wie Alatino Rubin bis zur Pension, also da tun wir jetzt ein bisschen Unrecht, so alt ist noch nicht, aber also möglichst lange noch im Handball zu bleiben und dann vielleicht bekomme ich mal die Chance von einem Verein und ja, darum ist das mein Ziel, ein guter Trainer zu werden.
Und wenn du einfach irgendein Team könntest wählen oder wünschen, welches wäre es, wo du gerne mal würdest an der Seitenlinie stehen? Nicht jetzt irgendwie, also mit...
Real Madrid.
Ja, einfach eins. Nein, also schon im Handball.
Keine Ahnung, habe ich mir gar nicht so überlegt. Ja, ein deutscher Verein ist natürlich immer spannend. Und ja, wenn du jetzt der Handball von Magdeburg gerade anschaust, ist natürlich on top im Moment. Und es ist auch eine sportverrückte Stadt. Von dem her, ja, Magdeburg war sicher nicht das schlechteste Pflaster, um Trainer zu sein.
Ja, da sind wir gespannt und drücken auf jeden Fall die Däume. Ich komme dir gerne mal schauen, wenn du dort oben den XT-Meistertitel in Serie holst.
Ja, nein, das Step by Step.
Aber ja. Ist das ein Thema? Du hast vorhin gesagt, du hättest eigentlich in der Schweiz jetzt dein Ziel gesetzt, aber ist das Thema für den Traum von dem Trainer, sein, ins Ausland zu wechseln, die ganze Familie mitzunehmen? Du warst jetzt schon mal in Deutschland, schon mal kurz in Frankreich gewesen. Würdest du das wieder machen? Oder ist das schon noch eine grössere Hürde, wenn ein Kind gross sind und das ganze Leben jetzt irgendwo in Uri stattfindet?
Ich bin immer gut gefahren in meiner Karriere, so wirklich Schritt für Schritt zu nehmen und so wirklich so ein bisschen demütig in die Sache anzugehen. Und ich weiss gar nicht, ob ich überhaupt geeignet bin als Trainer. Das muss ich jetzt zuerst mal herausfinden für mich. Und ja, darum möchte ich jetzt die Ausbildung machen, meine Erfahrungen sammeln und dann mich in der Schweiz beweisen und dann mal schauen, wie weit das es reicht. Also das ist wie, ich, mein Traum war nie gewesen, in die Bundesliga zu gehen, so wie es jetzt die Jungen jetzt, die ich mega cool finde, jetzt immer sagen, sondern ich habe immer so ein bisschen den Next Step angeschaut. So, zuerst mal das Altdorf ins Eis kommen und dann durfte ich mal in der Nazi A ein Goal schiessen, das ich als kleiner Bub gar nicht mehr geträumt hätte. Und dann hast du mal Meister werden und ins Ausland und in der Schweizer Nazi spielen. Das ist alles so ein bisschen, ich habe mich das jetzt nicht Träume gewesen, sondern es sind immer irgendwo durch dann Ziel geworden, wo ich irgendwie den nächsten Schritt erreicht habe. Und darum schaue ich das jetzt auch recht gelassen an, meine Trainerkarriere, damit ich es jetzt auch langsam aufbauen und mal schauen, wie das dann reicht.
Bezüglich Ausbildungen, was musst du da noch alles machen? Oder jetzt, was steht noch alles an dieser Front?
Jetzt bin ich, also B-Lizenz habe ich und jetzt werde ich dann im September dann die A-Lizenz anfangen. Und das ist ja die höchste Ausbildung in der Schweiz. Und das wäre sicher mega cool, wenn ich ja, die A-Lizenz mal im Sack habe und dann meine wieder lernen kann in dieser A-Lizenz und andere Inputs bekommen.
Hast du auch eigentlich ein paar Abkürzungen, weil du Nazi-A-Spieler warst in diesem ganzen Ausbildungszyklus?
Also B-Lizenz machst du ganz normal. Du machst alle, da kannst du keine Abkürzungen nehmen, aber D- und C-Lizenz kannst du wie, das ist jetzt auch schon länger seither, das habe ich mir D- und C-Lizenz kannst du wie verkürzt ein bisschen machen. Also du musst nicht all die ganzen Tage abarbeiten, sondern kannst du wirklich zusammennehmen. Irgendwie, ich glaube, wenn, ja, dürfen wir nicht darauf festnageln, aber irgendwie bei 50 Länderspielen kannst du irgendeine Abkürzung nehmen. Oder auch schon vorher, wenn Nationalspieler mit gewisser Erfahrung haben. Aber da, vielleicht wissen die da besser Bescheid.
Ja, es ist eine gewisse Anzahl an respektive ich glaube auch an ACB-Spielen, die du haben musst. Es gibt so einen Nationalliga-Trainer-Kurs, den habe ich auch gemacht. Ich glaube, eine Woche intensiv in Macklingen bist, bei dir wahrscheinlich das Gleiche gewesen.
Genau.
Und nachher musst du glaube noch ein Goalie-Trainer-Modul machen und dann hast du noch ein D und verkürzt eben auch noch fürs C.
Genau, so war es gewesen.
Ja, ich hätte gerne gesehen im Goalie-Trainer-Kurs.
Ich muss dort nur zuschauen und nicht selber ins Goal stehen. für das gibt es Übungsteams.
Ja, perfekt. Ja, aber dann wäre es da gewesen für die, von der ersten Halbzeit. Zeit für eine kurze Pause.
Ja, nachdem wir die Intro-Stimme das letzte Mal aufgelöst haben, müssen wir diese Frage nicht mehr stellen an Uri. Ich würde aber gerne eine neue Rubrik aufmachen an dieser Stelle. Und zwar würde ich unsere Gäste fragen, und das ist heute zuerst mal der Uri, wer du würdest empfehlen für Erfolg bei uns und warum wir diese Person genau einladen sollen?
Ich fände mal einen Schiedsrichter sehr spannend. Beispielsweise. Jetzt haben wir ja die Linigers gehabt, SRF-Experten, und jetzt würde ich mal einen Schiri oder einen Trainer, haben einen Trainer schon gehabt.
Im Heiko war es so ein halber Trainer.
Genau, oder? Schiedsrichter oder Trainer fand ich sehr spannend.
Und was soll man die Schiedsrichter fragen?
Beispielsweise, wie denn sie sich auf einen Match vorbereiten. Also, ich weiss, dass sie auch Videostudium machen und mich nimmt es Wunder, was sie vor allem bei dem Videostudium beachten. Es sind sehr Duell von gewissen Spieler, wo man weiss, dass dort ein Schür unter dem Dach sein könnte, oder schaut sie auch Spielzeug an, oder wie denn sie sich vorbereiten auf eine QHL-Match?
Das ist doch gut, das wir gerne aufnehmen und schauen, ob wir die Schiris bald vor das Mikrofon bringen. Ja, an dieser Stelle wie immer ein grosses Dankeschön an unseren Premium-Partner Zürich Golf. Das Golferlebnis mitten in der Stadt Zürich. Egal, ob es regnet oder schneit, bei Zürich Golf kannst du immer spielen gehen. Alleine oder mit Freunden, Anfänger oder Profi, alles spielt keine Rolle. Im Simulator entscheidest du, wo und wie du willst spielen. Buche jetzt noch deinen Slot auf www.zurichgolf.ch. Gehen wir in die zweite Halbzeit.
Ja, da hat es so einiges gegeben, wo man ganz besonders angehört hat. Und der eine oder andere Schmunzler war auch noch darunter. Spannend, sehr, sehr spannend war es. Und spannend wird es auch bleiben, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Bereit für Teil Nummer 2? Ja, dann würde ich meinen, Schiri, Pfeife!
Ja, wir haben es vorher davon gehabt, Uri, du hast als Spieler so einiges erlebt, hast die Schweizer Liga gesehen, hast aber auch die Deutsche Liga und die Französische Liga gesehen. Bist jetzt aber mit dem Blick eher so ein bisschen richtig Trainer da sein, unterwegs. Gibt es da etwas, wenn du ein zurückschaust auf deine Zeit in der Schweizer Liga, wo dich stört, bist du in diesem Modus oder sonst irgendetwas, wo du sagst, da willst du jetzt, sagen wir vielleicht als ehemaliger Spieler, aber jetzt auch in Richtung Trainer sein, willst du irgendwo auch versuchen, in Zukunft etwas zu verändern und mitzuwirken, damit du den Handball in dem Sinn positiv kannst prägen, nicht nur, sage ich mal, deine Mannschaft, sondern auch den Handball in der Schweiz im Allgemeinen?
Also ich würde weniger Spiel machen. Also Getzi hat er auch gehabt. Er hat gesagt, er wird umso mehr spielen, umso besser. Ich gehe da ein anderes rein. Im Sinn vom Schweizer Handball würde ich eine 12er-Liga machen. Und dadurch gibt es 22 Meisterschaftsspiele. Jetzt haben wir ja eine 10er-Liga, das heisst 27 Meisterschaftsspiele. Das heißt 5 Meisterschaftsspiele weniger. Und ich würde diese Tage einsetzen, dass die Zeit für die Nationalmannschaft kannst nutzen. Also U21-Nazi oder halt da Nazi, dass dann die Spieler dort mehr Zeit haben zum Trainieren beispielsweise. Und durch die 12er-Liga habe ich das Gefühl, kommen auch mehr junge Spieler zum Zug in der höchsten Liga. Das heisst, wenn wir jetzt das Beispiel nehmen, Andi Schmid haben wir vorher schon angesprochen, nehmen wir jetzt die Jungen, Luca Siegerist und Valentin Wolfisberger wie Kriens, die kommen dann zu noch mehr Spielzeit, weil sie dann wahrscheinlich gegen 12 würden gewinnen. Und das heisst, sie könnten dann auch in den Crunch-Time spielen, Verantwortung übernehmen. Und der andere könnte ein bisschen pausieren und würde vielleicht noch ein Jahr länger spielen, wenn die Belastung ein bisschen kleiner ist. Das sind so ein bisschen die zwei Ansätze, wo ich spannend fände an einer 12er-Liga, dass mehr Nationalmannschaftstage, weil in dieser kleinen Schweiz sollte man die Wege nutzen, dass man mehr kann miteinander trainieren, in die individuelle Ausbildung kann investieren. Und ich habe das Gefühl, dass du bist auf Hause beispielsweise mehr die Jungen könnten spielen und der Gonea ist vielleicht das Gleiche wie bei Kriens. Vielleicht könnten mehr bänkeln und dann bei den wichtigen Spielen dann zum Zug kommt. Unverletzt in den Playoff.
Ja, und ich glaube, das andere, wo du Uri auch sicher noch würdest, gut heißen ist, gell, dass man halt eben in den Playoffs hat man immer noch die ersten 8 und Playouts hattest dann 4. Das heisst, man hat ja auch in der Playout-Runde hattest dann Halbfinal, was sicher auch noch mega spannende Affischen könnte geben. Unter Umständen könntest du dann auch als 8. rein theoretisch absteigen. Dort hat man sicher auch coole Duell. Plus finde ich eben auch den Ansatz mega interessant, was du sagst, eben, dass die Jungen können in der Crunch-Time, wenn es dann eine gibt, eher auch mal Verantwortung übernehmen. Aber sicher Spielzeit und Erfahrungen, das kann mega wichtig sein.
Aber hast du das nicht einfach noch ein grösseres Gefälle in der Liga? Ich habe das Gefühl, das hast du jetzt schon ein Gefälle im Moment zeichnet sich das Top 4 ab, das Mittelfeld und gerne von hinten dran ein bisschen abgeht. Schaffst du das nicht einfach noch mehr Gefälle in einer Liga und schaffst du das weniger interessante Spiele? Klar kannst du dann die Jüngeren einsetzen, dass vielleicht spannender wird, sage ich jetzt mal, aber die haben dann auch irgendwo ein gewisses Niveau, du kannst nicht die ganze Mannschaft mit jungen Spielern dann spicken und für das spielen lassen und dann darauf hoffen, dass es nicht so am Schluss für die Zuschauer ist, du hast ein Spiel, die Jungen spielen, aber wenn es knapp wird, dann kommt die Erfahrung und rettet das Spiel. So ein bisschen von der Spannung her habe ich das Gefühl, könnte es dann schon einen Abfall geben.
Ja, aber ich finde, du hast zwei, drei spannende Vereine oder Projekte in der Nazi B. Es ist ein Basel, wenn man das letzte Jahr gesehen hat, die sind nur ganz knapp runter. Also die können sicher mithalten, haben sie über Jahre können mithalten. Das Baden-Endingen probiert etwas aufzubauen, das Stäfen probiert etwas aufzubauen. Und klar ist dann meiner Meinung nach von Schaffhausen, Kriens, Fadi zum Baden-Endingen vielleicht ein grosses Gefälle. Ja, Zürich natürlich noch, Adi, sorry, habe ich noch vergessen. Es ist ein grosses Gefälle, aber aber dann könntest du ja sagen, okay, dann spielen die Zweitgarde, die schon nicht zum Zug kommt, weil halt jeden Punkt brauchst, stand jetzt, dass du eine gute Ausgangslage in den Playoffs hast, kommen dann die Jungen zum Zug und können 50 Minuten spielen. Und es ist halt einfach ein Unterschied, ob du trainierst mit Superspielern oder selber spielst, ist einfach ein grosser Unterschied meiner Meinung nach für die Entwicklung von jungen Handballern.
Aber schaffst du es trotzdem, die Leute in die Halle zu bringen, vielleicht auch die, die weniger Handball begeistert sind, wenn die, wie eigentlich die Kenner sind dann dabei und wissen eigentlich, okay, heute spielen dort die Jungen, es könnte ein bisschen knapp werden, am Schluss ist klar, ist auf Hause gewöhnt.
Gut, also ehrlich gesagt weiss ich nicht, ob die Zuschauer auch bei einem Mittelklasse-Team in die Halle kommen.
Aber dann eine andere Frage, wie bringst du mehr Leute in die Halle? Irgendwo durch eine Spannung, durch, klar, Eventcharakter ist das andere, was jetzt aufgebaut wird durch die Arenen in Winterbern und was alles noch kommt. Aber am Schluss musst du irgendwie anbringen, den Handball zu vermarkten und den Handball noch grösser zu machen. Und schaffst das, indem du das wie einen Kauf nimmst, dass du schlechtere Mannschaft in einer Nazi-A hast und du das auch schlechtere Spiel, sage ich mal, vom Niveau her hast.
Gut, wenn du natürlich das längerfristig anschaust und eben den Punkt vom Uri mit den vermehrten jungen Spielern, vermehrten Schweizer Spielern, weil das ist ja da, wo ein bisschen fehlt im Moment, dass du einfach eine mangelnde Breite an guten Schweizer Spielern hast. Und ich könnte mir vorstellen, dass du so ein bisschen könntest, die Vereine indirekt motivieren, verstärkt Juniorenförderung betreiben. Und dann könnte wahrscheinlich langfristig betrachtet das sich positiv auswirken auf die Schweizer Liga und dementsprechend auf das Produkt Schweizer Handball.
Was ist denn, wenn man da einwirft, Ausländerregelung? Das heisst, man einfach, sag jetzt mal, in den nächsten 5 Jahren darauf setzt, dass die Liga, wenn man jetzt bei einer 10er-Liga bleibt, halt einfach ein bisschen ins Niveau runtergeht, wenn man nicht so viele Ausländer hat, dafür die Jungen in diesen, sag ich mal, 5 Jahren sich weiterentwickeln können, dass man auf so eine Stufe geht?
Ja, da bin ich kein Fan davon, weil schlussendlich, wenn wir ja auch im internationalen Handball bestehen, jetzt wenn jetzt wir dort uns die Regel schiebst, dann kann es nicht mehr vor, dass Schaffhausen gegen Flensburg gewinnt, beispielsweise, wenn du nur noch so eine Ausländerregel hast. Darum, ja, ich würde davon abraten, eine Ausländerregel zu machen. Ich weiß nicht, wenn ihr das seht.
Ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen, ob je nachdem mit der, also natürlich je nach Auslegung, ob du sagst 3 Ausländer oder 5 Ausländer oder was auch immer, aber einfach, dass du je nachdem eben verhinderst, dass so 2-Klasse-Ausländer in die Schweiz kommen. Dass dann vielleicht eben ein Mittelklasse-Team, dass die eben so 1, 2, 3 so gute Ausländer haben, die eben so wirklich einen Unterschied machen können. Und nicht einfach, dass du so einen holst, der einfach so ein bisschen mehr oder weniger, ey, wenn er einschlägt, top, aber sonst sind wir einfach froh, einen im Training und im Kader zu haben.
Aber Uri, wenn du sagst, im internationalen Vergleich, dass wir dort mitheben können, am Schluss sind es ja dann trotzdem, sag ich mal, die Ausländer, die, jetzt, wie du gesagt hast, in Schaffhausen, vielleicht bei Kriens, bei ein paar internationalen Spielen können bestehen. Und klar bist du dann als Schweiz in dem sich vertreten, aber das, was international eigentlich zählt, ist Nationalmannschaft. Und dort brauchen wir dann eigentlich genau die Eigengewächse, die in der eigenen heimischen Liga sollten ausgebildet werden, sollten ihre Erfahrungen sammeln und nicht eben irgendwo hinter Ausländer A und B stehen und können hoffen, dass vielleicht mal gegen eine schlechtere Mannschaft mal zum Zug kommen für 10 Minuten.
Ja, aber das haben wir ja wie jetzt schon. Also die Jungen in gewissen Vereinen können ja extrem viel Spielzeit über. Jetzt, wenn jetzt, denkst du natürlich von einem Lenny oder von einem Manu Zehnder. Ich habe jetzt das Gefühl, du tust es einfach multiplizieren, wenn die jungen Spieler noch mehr Spielzeit bekommen durch in einer 12er-Liga, wenn du sagst, hey, die können 50 Minuten spielen oder 60 Minuten spielen mal, können ihre Fehler machen. Und das ist auch, das hat jetzt gerade das Thema Alfred Gislason hat das jetzt gesagt, die dänischen Spieler, die können einfach in ihrer heimischen Liga, kommen die einfach zum Spielen und die deutschen U21-Weltmeister oder Europameister, jetzt müssen wir mich mal korrigieren.
Ich glaube Weltmeister.
Ach, Weltmeister, glaube ich.
Weltmeister,
die kommen nachher in die Bundesliga und können dort halt nicht spielen, weil sie einfach 10 Minuten spielen. Und dort laufen die dänischen Spieler, die deutschen Spieler den Rang ab, weil sie genau in der Entwicklungsstufe von 21 bis 24 zu extrem viel Spielzeit kommen in der dänischen Liga und dann in die Bundesliga wechseln und die deutschen Spieler stagnieren. Und unser Ziel muss meiner Meinung nach sein, dass man den jungen Spielern möglichst viel Spielpraxis gibt. Und ja, was die Lösung ist, kann ich stand jetzt auch nicht sofort sagen, aber zum Beispiel durch mehr Trainingstage mit der Nationalmannschaft werden die ja auch besser und dann kommen dann die Bundesligaspieler nicht. Die Bundesligaspieler sind dann im Spielbetrieb, aber du hast dann halt wie Kaderspieler Nummer 18 bis 25 vor der Nationalmannschaft ist dann zusammen, die können sich untereinander fordern und individuell taktisch trainieren und so besser werden. Das ist so ein bisschen mein Ansatz, wenn du mich so spontan fragst, was ich jetzt sofort ad hoc würde ändern. Beispielsweise.
Und das habe ich auch gefragt und ich will das auch nicht schlecht reden oder irgendetwas, aber ich glaube, die richtige Lösung gibt es nicht. Ich glaube, das muss man mal schauen, wie sich das entwickelt. In Dänemark könnte man vielleicht entgegenheben, es hat sehr wenig Ausländer, so wie ich das im Kopf habe. Also es ist sehr, sehr stark auf dänische Spieler ausgelegt. Ob es das ist, weil Dänen einfach von Grund auf so eine gute Ausbildung geniessen und dann auch gefördert werden in den Vereinen, dass es in dem Sinn gar keine ausländischen Spieler braucht. Oder was das Erfolgsrezept ist, ich glaube, da haben wir beim SFV ziemlich viele Angestellte, die da vielleicht können das Ganze mal beleuchten und schauen, ob es da ein Erfolgsrezept gibt.
Ich hätte noch eine Frage. Eben, wir haben es jetzt besprochen, ja, 12er Liga, 10er Liga, haben es schon ein bisschen gesagt. Was ist denn mit der Frage, Playoffs würde ich dabei behalten?
Unbedingt. Die ersten acht Playoffs und Nummer 9 bis 12 Halbfinale Playouts und dann unbedingt Playoffs. Ich bin ein grosser Fan von Playoffs. Aber ich bin nicht ein Fan von dreimal gegen gleich Gegner zu spielen und wenn es doof tüpft, hast du noch einen Cup und dann ist er noch fünfmal im Playoff, dann spielst du neunmal gegen Paddy Winterthur. Das haben wir in letzter Zeit sehr viel erlebt, beispielsweise.
Ja, und vor allem die drei Spiel am Anfang, das ist ein bisschen random, ob du jetzt zwei Heimspiele hast oder eins auswärts. Also für Laien und auch für die Leute in der Liga kommst du irgendwie gefühlt nicht raus, wieso jetzt mal einmal zwei, einmal eins hast. Mit der 12er Liga kannst du auch einfach für eine sehr ebniges ja, ein bisschen Transparenz schaffen.
Ja, und auch Belastungssteuer technisch. Oder jetzt gerade für die Mannschaft, die international spielt, wenn die jetzt fünf Spiele weniger haben, oder haben sie mehr Regenerationszeit, dementsprechend sind sie auch wieder besser im internationalen Wettbewerb, meiner Meinung nach. Und hast vielleicht dadurch auch weniger Verletzte im Schweizer Handball. Und das wäre vielleicht auch noch ein Punkt, wo man da kann, pro weniger Spiel, pro Hin- und Rückspiel, pro 12er Liga. Und Nazi B hast du eine 14er Liga, dort würde ich aber nicht 12er Liga machen, das ist 2-12er Liga, super Sache, Hin- und Rückspiel und gut ist.
Das wäre so einfach. haben wir da schon gelöst.
dann kommen die Finanzer und Geschäftsführer von allen Vereinen und motzen, dass fünf Spiele weniger haben und dass die Namen fehlen.
Nein, du hast ja nur zwei, maximal drei Heimspiele weniger. Das sind ja nicht fünf, die dann in dein Budget gehen. Und das kannst du mit Subventionen verkraften. Muss halt pro Schweizer Handball, pro junge Handballspieler, musst du das können.
Meinst du, kannst wieder besser vermarkten und noch ein paar Sponsoren an Land ziehen?
Ja, und es sind ja nur zwei Heimspiele, aber maximal drei Heimspiele.
Meinst du, hättest du so länger gespielt, Uri, mit dem Modus?
Spannende Frage. Was soll ich jetzt sagen? Ja. für nur ein Argument.
Ja, so würden Spieler wie der Uri würden einfach gerade noch mal drei Jahre länger spielen.
hättest du länger gespielt?
Ah, gute Frage. Ja. Ich sage jetzt ja. Ich sage einfach ja.
Sehr gut.
Wir sind für einen neuen Modus.
Wir werden alle noch im Schweizer Hand.
Ja, der Tim wäre auch noch dabei.
Tim
wäre zurückkommen, ja.
Genau.
So Slani zum kommentiert.
Ah, die hat nie aufgehört.
Jetzt lassen wir so mal im Raum stehen. Jetzt einfach.
Sehr gut. Ich glaube, wir sind vom...
Ikonen nicht verloren, sagen wir es einfach so. Das ist unser Werbetalk für die 12er Liga.
Wieso jetzt nur zwei Ikonen?
Ja, die zwei hätten weitergespielt.
Sauber abgerastet worden.
Wow.
Das ist die Unterstützung vom Kollegen.
Du würdest hast nicht wollen zurück.
Wow, okay. Ich glaube, wir gehen über die Garderobe und besser wird es nicht mehr für mich. Uri, kommst du noch mit in die Garderobe?
Auf jeden Fall.
Sehr schön. Obligate Frage wie immer. Was hat es bei dir nach einem guten Spiel gegeben?
Zuerst ein Shake und dann ein Bier.
Vorbildlich. Open Window genutzt, um den Shake einzulassen.
Genau.
Und wir haben erfahren, dass nicht nur durch Flüssiggetränke bei dir nach dem Spiel amix ein Thema war, sondern auch etwas anderes, was vielleicht so ein bisschen aus deiner Vergangenheit aus dem Urnerland mitgekommen ist. Vor allem so ein bisschen zu der TVB Stuttgart-Zeit.
Ja, das habe ich die Innerschweizer Tradition habe ich im Schwäbenland ein bisschen bekannt gemacht. Ja. Und das Lustige, Tim, ich habe immer gesagt, kommt ihr auch noch in den Ausgang? Ist das auch schon mal passiert?
Immer am Anfang.
Nein, sie haben gesagt, wo willst du hin? Ja, in den Ausgang. Ich gehe mir noch in die Stadt. Ah, du willst feiern gehen. Ah, jetzt, ja, da komme ich auch mit. Ist das auch passiert?
Ja, yeah, ständig. Das ist Klassiker Nummer 1. Sehr gut. Dann haben wir noch eine Frage aus dem Intro, respektive aus dem Aufwärmen, die wir noch nicht gestellt haben, wo, ja, wie soll man das sagen? Eine Quelle von uns gesagt hat, sollen wir doch mal fragen, ob du eher der Tänzer oder doch der Barsteher gewesen bist im Ausgang.
Der Barhocker. Der Bar.
wenn der Fahrer, wenn man die Uri irgendwo hat, will in einer Bar antreffen, dann hat es einen Ort gegeben und man hat genau an diesen Stuhl müssen hinkommen und der Stuhl ist den ganzen Abend nicht verlassen worden.
Genau. Und am besten ist, du hockst am Anfang vor der Bar an, weil dort müssen alle Leute mal durch und dann hast du schlussendlich auch alle Leute gesehen.
Sehr gut. Man sieht, du hast da gewisse Routine entwickelt. Wir haben im Vorfeld, der Sutti hat es bei dir schon angesprochen, wie immer angefragt wegen einer schönen Geschichte, die du verbindest mit dem Handball. Und haben gehört, dass du irgendetwas Schönes vorbereitet hast. Darum, the stage is yours.
Ja, das ist... Ich weiß nicht, Sutti, vielleicht kennst du die Geschichte. Das ist die bekannte Pizza-Bier-Geschichte aus dem 2013. Da sind wir 2-0 hinten gegen Schaffhausen. Und da haben wir, ich habe extra noch nachgeschaut, am Donnerstag gespielt und auf einen Sack bekommen in Schaffhausen. Und am Samstag war dann das Heimspiel gewesen, im Finale in Thun. Und wir sind am Freitag ins Training und der Dino Rubin hat uns so gefragt, ja, was wollen wir jetzt? Wollen wir noch trainieren oder Video schauen? Und dann haben alle so gesagt, ja, nein, also ja, es geht nicht ums Handball. Also es bringt nichts taktisch zu machen. Komm, geh in die Garderobe, stell Pizza, trinke ein Bierli zwei. Und dann ja, ist es nicht bei einem Bierli geblieben in dem Abschlusstraining, wo wir nicht trainiert haben, sondern wir haben 2-3 Bierli genommen und haben uns einfach in die Augen geschaut und gesagt, die Schaffhauser werden nicht bei uns Schweizer Meister. Und Schaffhauser ist am nächsten Tag zu uns gekommen. Wahrscheinlich Sieger-Shirts und Sieger-Käppli, schon Schweizer Meister-Käppli und Schweizer Meister-Dress schon im Gar. Und dann haben sie gemeint, die können jetzt eine ruhige Kugel schieben und uns 3-0 gewinnen gegen uns. Und dann haben wir wirklich die überrollt, ich kann sagen, 21-12 in der ersten Halbzeit. Und dann haben wir sie wirklich aus der Halle gejagt. Dann sind wir 2-1, ist 2-1 in Serie gestanden. Dann sind wir auf der Schaffhausen, haben mit einem Goal gewonnen und dann schlussendlich wieder 21-14 in der ersten Halbzeit in Thun und irgendwie, ich weiß nicht, mit über 10 Goal gewonnen. Und schlussendlich der 2-0 Rückstand in ein 3-2 umgewandelt. Und das ist ein bisschen, ja, das ist ein bisschen Bezeichnung für Tino Rubin, meiner Meinung nach. Und er hat immer so die Spieler gefragt, was sie brauchen. Und ja, das geht natürlich nicht immer. Also es sind das Werbevideo für Bier und Pizza im Abschlusstraining, aber das war genau das Richtige gewesen. Und das ist sicher so eine bleibende Erinnerung, die ich nie wieder vergessen werde, wenn wir dort in der Garderobe waren und einander einfach in die Augen geschaut haben. Und schlussendlich ist auch viel im Sport einfach Kopfsache. Es geht weniger um die handballerische Fähigkeiten, weil dass wir Handball spielen können, haben wir bewiesen. Wir sind zuerst in der Quali. Und dort hat es genau das Garderobe-Geschwätz gebraucht. Das ist der Bogen spannen. Das Garderobe-Geschwätz gebraucht, dass wir den Bock umstoßen. Und das ist sicher mein grösster Erfolg, der Schweizer Meistertitel 2013, was so unerwartet ist. Ja.
In dem Fall auch ein Mittel, das du als zukünftiger Trainer dann vielleicht mal gezielt wirst, einsetzen.
Nein, ja, das ist alles, das muss spontan entstehen, so Sachen. Das kann man nicht planen. Das sind so Sachen, wo, ja, eben, das kann man nicht planen. Darum muss ich dann schauen, wenn ich dann in so Situationen, in so Drucksituationen wieder reagiere. Ja.
Aber ist lustig, dass du die Geschichte erzählst. Wir haben bei Konstanz genau so eine Situation gehabt. Jetzt nicht um eine Schweizer Meisterschaft, aber wir haben ein rechtes Loch gehabt, haben aber wichtige Spiele vor uns gehabt. Und dann sind wir auch im Training all parat, all umgezogen, dort gestanden im Kreis. Der Trainer kommt, ja, wir haben zuerst eine Besprechung, wir sind irgendwie dort angehockt, geht er ins Räumchen hinterher, holt zwei Kisten Bier raus, stellt die an und sagt, heute dienen wir sicher nicht, heute saufen wir. Das war nur in der Mitte Woche, es war nicht gerade nach dem Spiel, aber haben nachher eine relativ gute Serie angelegt und sind aus dem Loch rausgekommen, von dem her.
Was ist es? Probatsmittel. Die Aussprache, Tim, bei euch.
Du, es ist wie der Uri sagt, ich glaube, am Schluss kannst du nicht festmachen, was es dann wirklich war. Also, es ist einfach irgend so ein Moment, der für alle so ein bisschen, vielleicht so ein spezieller Moment war, den man nicht erwartet hat vom Trainer, der aber dann irgendwie eine gelockerte Stimmung gebracht hat, wo man vielleicht einmal so ein oder andere angesprochen hat. Keine Ahnung, eben, am Schluss kannst du das nicht erklären, du kannst es nicht als Rezept brauchen, sondern es muss eben, wie es der Uri gesagt, im richtigen Moment dann halt kommen und spontan kommen und dann kann so etwas funktionieren. Und dann hörst du halt die Geschichte. Das kann wahrscheinlich auch schon hinten rausgegangen sein und dann hörst du die Geschichte nicht.
Aber genau, so ist es.
Schön, dass sie bei euch funktioniert hat und zu dieser Erfolgsstory geführt hat. Wie immer gern die letzten Worte noch an unseren Gast. Du darfst noch etwas erzählen, Uri, oder zum Besten geben.
Ja, so wie die meisten abschließend. Danke für mal. Mache dir so etwas, ich habe jede Folge gehört. Ich bin eh so ein Podcast-Handball-Nerd geworden. Wenn ich ins Fitness gehe, so höre ich nur noch Podcasts. Und ich finde es mega cool. Mache dir etwas für die geile Sportart. Ist es im Gespräch? Hören die Leute zu? Vielleicht auch Leute, die nicht so viel mit Handball am Hut haben. Vielleicht klicken jetzt mal drauf und bleiben hängen und denken, ja, ist eine coole Sportart. Und darum, merci für euren Einsatz und macht weiter. Und hoffentlich gibt es nicht nur, was ist jetzt, dass die 16. Folge oder die 17. gibt es noch 100 Folgen.
Sehr schön. Danke dir. Liebe Handballfreunde, das wäre schon wieder von unserer Seite. Danke vielmals, sind jetzt zu unserer Garderobe gekommen lauschen. Wir hoffen fest, es hat euch gefallen. Erzählt in eurer Garderobe von uns, abonniert uns auf Spotify und gebt einen Daumen auf, wenn euch gefällt, was wir machen. Bleibt am Ball und hört auch in zwei Wochen wieder rein, wenn wir wieder aus einer neuen Garderobe berichten. Das war Garderobe Schwätz. Tschüss miteinander.